Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist Mittwoch, der 24. April 2024. Am anderen Ende der Welt ist Andreas. Guten Morgen.
Guten Morgen, liebe Eva, und ich habe heute zu vermelden, dass wir einen regnerischen Tag haben. Interessant.
Mehr nicht?
Nö, sonst haben wir eigentlich alles im Griff. Wir haben ja eine wunderschöne Zeit jetzt gehabt. Ab morgen kommt die Sonne wieder. Aber man wird auch immer wieder angesprochen und angeschrieben. Sag mal, habt ihr denn eigentlich nur schönes Wetter? Nein, nicht nur. Wir haben heute einen regnerischen Tag. Das möchte ich hervorheben, weil es eben halt nicht so wahnsinnig viele im Moment sind. Und der See changiert, ist, die Luft ist klar, aber er changiert in einem tiefen Grau.
Ja, hier changiert es auch in einem tiefen Grau, bis sogar dunkelgrau, hin und wieder ein paar graue Tröpflein. Und ja, es ist natürlich einfach April. Also ich meine, was verlangen wir? Es ist kühl im Süden Europas, nein, nicht im Süden, aber im Süden Mitteleuropas, sagen wir mal Österreich, Bayern und so weiter. Da ist es eisekalt und wird aber jetzt wohl auch langsam wieder wärmer. Und also es war zu meinen Kinderzeiten schon so. Meine Mutter hat immer gesagt, der April, der macht, was er will. Aber wenn er heute mal über 20 Grad geht, dann sehen wir in den Hauptabendnachrichten blutrote Wetterkarten. Der Klimawandel hat Mitteleuropa im Griff.
Ja, bei 12 Grad schon, denke ich mal, weil 20 haben wir ja gar nicht mehr so oft. Da wird es dann schon eng. Also bei 20, da wird schon Katastrophenalarm ausgesprochen und man sagt, dann bleibt drin, um Himmels Willen, die Sonne wird euch alle töten. Also wir haben ja mittlerweile eine solche Absurdität erlebt. Jeder Mensch, der wirklich ein bisschen mitdenken kann, der weiß, dass das alles völlig normale Wetterphänomene sind. Und Wetter und Klima, das sind ja die Dinge, die am meisten durcheinander gebracht werden. Und Klima sind ja gemittelte Wetterwerte. Also das ist eben halt der Unterschied und viele wissen überhaupt nicht, was das genau ist. Und deshalb lassen sie sich dann eher mit einer roten Karte überzeugen, anstatt mit Argumenten, weil Argumente gibt es irgendwie gar nicht. Das ist das dumme Problem, was wir
Ja,
haben.
man kann ja vielleicht auch einfach mal rausgehen und selber fühlen, ist es wirklich so heiß? Bekomme ich noch Luft? Oder ist es schon so, dass ich mich kurz vor dem Herzkollaps befinde? Denn das ist das, was hier ja auch vermittelt wird. Zum Beispiel Riesenkampagnen gegen Herzkrankheiten. Also jetzt sollen sich am besten alle Bürger auf Herz und Nieren prüfen lassen, aber in körperlichem Sinne. Herz und Nieren heißt ja eigentlich, ist ein Spruch aus der Bibel und heißt eigentlich Geist und Körper, also ne, das Herz und die Nieren. Die Nieren, die sind natürlich der Apparat, wo alles gereinigt wird und durchläuft und so weiter. Aber jetzt geht es darum, und das ist aus meiner Sicht, Andreas, fast schon wieder eine Art Panikmache, dass die Herzkrankheiten derartig um sich greifen, dass man jetzt sich um sein Herz unbedingt kümmern soll. Und wenn mir jemand sagt, oh, hier ist überall, ich meine, natürlich sind viele Herzinfarkte und viele Schlaganfälle, und da dürfte man sich die Arbeit mal machen, nachzuforschen, woran das in Wahrheit liegen könnte. Und ob da schon manche Züge leider abgefahren sind. Aber vielleicht versucht man auch einfach mit diesem Argument das Hauptargument zu ersticken.
Naja, also ich denke mal, genau, man versucht hier ein Ablenkungsmanöver mit aller Gewalt von der sogenannten mRNA-Impfung durchzubekommen. Wir haben Fakten und die Fakten beschreiben die Sterblichkeitsraten sehr deutlich. Und wir hatten im Prinzip 2018 relativ hohe Todesfallraten aufgrund einer Grippeepidemie. Wir hatten dann beispielsweise 19 normal, 20 war auch wieder normal. Eigentlich war davor auch alles im Normalbereich, aber ab 21 mit der Einführung der mRNA-Spritzen explodierten die Todesfallzahlen und wir sehen im Moment und wir wissen ja auch, dass zum Beispiel Nebenwirkungen bei Impfstoffen bis zu 10 Jahren und länger überhaupt erst dann zur Wirkung kommen können, weil viele glauben vielleicht auch schon, der Kelch ist an ihnen vorübergegangen. Das weiß man eben halt gar nicht so genau, weil es eben halt sich sehr lange hinziehen kann. Ich will keine Angst machen, aber das ist eben halt die Problematik, die wir
Ja,
haben.
aber es gibt ja auch die Argumentation der verschiedenen Chargen. Also darüber
Genau.
muss man dann auch sprechen. Und natürlich gibt es sicherlich sogar eine ganze Menge von Menschen, die in Anführungsstrichen Glück gehabt haben. Aber wenn es um die geht, die kein Glück gehabt haben, dann ist natürlich die Zeit der Aufarbeitung jetzt auch gekommen. Du hast einen Ablauf von mir bekommen, Andreas, da springen wir jetzt gerade mal. Ich glaube, auf Seite 12, damit du Bescheid weißt.
Ui.
Denn ja, wenn wir jetzt gerade schon bei diesem Thema, manchmal führen wir uns da ja auch selber hin, da geht es um Jens Spahn. Das ist der Gesundheitsminister Deutschlands gewesen während der sogenannten Corona-Zeit. Und der hat ein Interview gegeben, NTV, und hat erklärt, also es geht natürlich darum, um die Aufarbeitung und ob er eventuell Fehler gemacht haben könnte. Und er hat dann erklärt, welche Maßnahmen man mit dem Wissen von heute mit mehr Vorsicht ergreifen würde. Also er zweifelt daran, dass das eine oder andere richtig war, sagt wörtlich. Etwas, was mich zum Beispiel sehr beschäftigt, ist die Frage der Schulschließungen, der Kindergärten, was das für die Familien, für die Kinder vor allem auch bedeutet hat und die Folgen, die es bis heute hat. Und dann fügt er an, ich glaube, mit dem Wissen von heute würde man diese Maßnahmen mit etwas mehr Vorsicht ergreifen. Und er bittet darum, bei der Aufarbeitung der getroffenen Entscheidungen erbittlich zu bleiben und nicht unerbittlich zu werden. Wir haben das heute kommentiert im Kanal mit einem jämmerlichen Gewinsel. Als etwas anderes kann ich das im Moment auch nicht werten. Wie siehst du das?
Ja, weil es einfach eine Lüge ist, die jetzt fortgesetzt wird. Und es geht gar nicht jetzt um eine Rachesituation. Es geht um Gerechtigkeit und auch um den Glauben an eine Rechtsstaatlichkeit. Weil es geht nicht darum, dass hier fehlentschieden wurde, weil man in Panik war, in Hektik war, es nicht zuordnen konnte, sondern die Zahlen, Daten, Fakten liegen nach heutiger Erkenntnis, lagen zumindest offen auf dem Tisch, nämlich eine Panikmache zu inszenieren. Noch einmal, Zeuge und Dokumente dafür hat das Robert-Koch-Institut selbst geliefert. Ganz klar selbst. Wir reden hier nicht über Verschwörungstheorien aus irgendwelchen alternativen Kreisen, sondern wir reden vom Robert-Koch-Institut, die ganz klar dokumentiert haben, dass es eine politische Aktion war. Zweitens, wir wissen aus Juni 2020 mit Hammer and Dance Papier, ich kann es selbst bald nicht mehr hören, aber das muss immer wieder gesagt werden, ja, dass hier eine ganz klare Inszenierung in Gang war. Mit anderen Worten, die Schulschließung, das Maskentragen, diese gesamte Impfarie. Da besteht der Verdacht, und zwar aus meiner Sicht ein begründeter Verdacht, dass es sich hier um eine vorsätzliche Tat handelte und nicht um irgendeine Fehleinschätzung. Man versucht sich da so rauszuwinseln und das funktioniert nicht mehr. Und es heißt doch auch immer so schön, Dummheit schützt vor Strafe nicht. Darum geht es nicht. Es gilt die Unschuldsvermutung, aber es fehlt eine Aufarbeitung, nicht in Form von politischen Prozessen, das kann man nebenbei machen. Es geht jetzt erstmal um eine juristische Anklage, die man formulieren muss, und dann muss das Ding geprüft werden mit der Unschuldsvermutung im Rahmen eines sauberen Rechtsstaats. Da bleibe ich immer konstant an der Stelle.
Andreas, aber was zum Beispiel eine Unschuldsvermutung angeht, ich meine, Herr Spahn sieht sich konfrontiert mit Rüffeln vom Bundesrechnungshof. Da haben die Finanzprüfer ihm und dem von ihm damals geleiteten Gesundheitsministerium mangelnde Aufarbeitung vorgeworfen, was wörtlich eine massive Überbeschaffung von Schutzmasken zu Beginn der Corona-Pandemie angeht. Auch der Umgang mit Dokumentenanfragen wurde scharf kritisiert. Das ist natürlich alles etwas, das hätte jemand als Bundesminister, das hätte ihm nicht passieren dürfen. Man fragt sich, warum so viel beschafft wurde und in welchen Skandal er eventuell wirklich verwickelt ist.
Ich will ja nochmal sagen, es gilt die Unschuldsvermutung. Es will ja gar nicht mal ausschließen, dass Herr Spahn mangels Fähigkeit, mangels Intelligenz oder mangels Überforderung mit anderen Prozessen diese Zusammenhänge nicht unmittelbar direkt kannte, zum Beispiel diese Hammer-and-Dance-Papiere, weil er sich vermutlich damals nicht informiert hat, auch mal in alternative Presseorganen, wie zum Beispiel Tichy, die das ja damals groß aufgedeckt hatten. Eine hervorragende Arbeit übrigens. Und das hat er wahrscheinlich, oder das könnte sogar sein, dass er es gar nicht gewusst hat. Dann kann er sogar an der Stelle auch davon Gebrauch machen, sich zu entlasten und zu sagen, ich habe es beim besten Willen wirklich nicht gewusst. Aber es muss geprüft werden. Entscheidend ist, dass die gesamte Struktur geplant war. Wer auch immer dafür verantwortlich ist, ich fordere doch nicht auf, Leute zu hängen, um Himmels Willen. Ich bin ganz klar gegen Todesstrafe. Ich bin ganz klar für rechtsstaatliche Prinzipien. Die kann ich nicht erkennen. Das ist der größte Prozess. Ich meine, Menschen fallen von der Bühne und sterben mit Herzinfarkten. Ein Torwart kippt im Tor zusammen. Ein Dauerläufer läuft und kippt um und hat Herzinfarkte und Schlaganfälle. Kinder brechen zusammen. Ich meine, das ist doch alles nicht normal. Da muss man doch mal irgendwann erkennen, wann hat das angefangen und gibt es da einen Zusammenhang? Und der liegt offen vor uns und der muss geprüft werden. Und wenn man jetzt erzählt uns da irgendwas über das nächste ist dann der Sahara-Staub oder das übernächste sind dann eben halt dann jetzt die Klimakatastrophen, das sind doch wirklich Ablenkungsmanöver par excellence.
Also Herr Spahn hat hier in diesem NTV-Interview gesagt, es gibt diejenigen, denen gingen die Maßnahmen zu weit. Aber es gab auch diejenigen, die hätten sich noch schärfere, klarere Maßnahmen gewünscht. Und er sagt, und deswegen darf das weder die rosarote Brille, also bei einer möglichen Aufarbeitung in einer sogenannten Enquete-Kommission, eben also weder die rosarote Brille geben für die Regierung und die Politik, noch einen Querdenkergerichtshof. Wir werden die Dinge aufarbeiten und dann sollten wir es auch mit der nötigen Breite tun. Er hat offenbar, Herr Spahn, ist offenbar in einem Modus, die Vorwürfe überhaupt nicht an sich heranlassen zu wollen. Er sieht zum Beispiel auch das politische System in Deutschland im Vorteil gegenüber autokratischen Herrschern, die nicht irren könnten. Wörtlich sagt er, am Ende hat das demokratische System sich als das Stärkere erwiesen, eben weil wir die Dinge kritisch diskutieren, weil wir auch Politik korrigieren können. Und er findet unterm Strich, dass man doch durch diese sehr schwere Zeit gut durchgekommen sei. Die Politik der Bundesregierung habe während der ganzen Zeit, so Spahn, übrigens 80 bis 90% an Unterstützung in der Bevölkerung gehabt. Ich weiß jetzt nicht, woher er diese Zahl hat. Ich kenne die noch nicht. Die ist mir neu.
Also mich erinnert das irgendwie an eine Schutzbehauptung eines Täters, der überführt wird. Also wenn er sagt, es hätten sich einige noch härtere Maßnahmen gewünscht, dann nicht, weil sie sich das von alleine gewünscht hatten, sondern weil sie vorher agendamäßig, generalstabmäßig im Panikmodus gebracht wurden durch ein Papier aus dem Bundesinnenministerium. Die sind ja nicht von alleine in Panik geraten, sondern dazu musste die Maschinerie der Politik und der gesamten Medien erst in Gang gebracht werden. Und dann haben die Leute natürlich einen Panikmodus erreicht und haben dann noch mehr gefordert, weil sie einfach Angst hatten. Ich hatte ja auch im ersten Impuls eine gewisse Angst, die plötzlich in mir aufkam, wo ich merkte, oh, Himmels Willen, was kommt da auf uns zu? Das war noch Anfang 2020, als die in China die ersten Fälle da zu verzeichnen waren, die man gar nicht zuordnen konnte. Und irgendwann hat man eben halt gemerkt, das stimmte nicht. Und als dann im Juni, wie gesagt, 2020 die Sache rauskam, dass die Agenda der Generalstabsplan zur Panikmache und für diese gesamte Aktion rauskam, ab dann hätte es jeder wissen können. Das ist der entscheidende Punkt. Und wenn er jetzt sagt, nach dem Motto, ey, wir sind da gut durchgekommen, er hat ja schon im Vorfelde offenbar irgendwann erkannt, bevor er sein Buch rausgebracht hatte, wo er sagt, wir haben uns viel zu verzeihen. Da war er, glaube ich, sogar noch im Amt. Und das finde ich schon interessant. Spätestens ab dann beginnt aus meiner Sicht, ich bin kein Psychologe, ein Verdrängungsprozess. Und er sagt, naja, im Prinzip war das schon gut. Er duckt sich einfach weg. Das ist ein feiges Verhalten, nicht zu seiner Verantwortung zu stehen, komplett versagt zu haben. Zumindest empfinde ich das so. Aber nochmal, es gehört ein ordentlicher Prozess mit Unschuldsvermutung. Es muss sachlich ohne Emotionen aufgearbeitet werden. Das kann ich nicht machen. Ich bin viel zu emotional dabei.
Ja, ich merke es auch gerade schon wieder, kaum zu stoppen. Andreas,
Entschuldigung.
was die Aufarbeitung angeht, Da passiert ja tatsächlich von Seiten der Behörden, der Institutionen und so weiter herzlich wenig. Wir haben hier darüber berichtet, Multipolar, Paul Schreier und sein Kollege, ich glaube Stefan Korinth heißt er, die haben die RKI-Files veröffentlicht, die sie angefordert haben vom RKI. Per Gerichtsbeschluss mussten die auch die Dinger aushändigen, haben sie auch, aber mit zahlreichen geschwärzten Stellen. Und zu diesen geschwärzten Stellen hat auch Karl Lauterbach, der derzeitige Bundesgesundheitsminister, Stellung bezogen und hat gesagt, ja, die werden in 4 Wochen entschwärzt sein und dann geht das alles in die Öffentlichkeit. Scheint auch wieder ein taktisches Manöver gewesen zu sein, ein Täuschungsmanöver, würde ich mal fast sagen. Denn Multipolar sind auch wieder fast die einzigen, die das natürlich im eigenen Interesse auch veröffentlichen. Der Gerichtstermin zur Entschwärzung der RKI-Protokolle, der ist ganz überraschend verschoben worden. Die Anwaltskanzlei Raue, das sind die Anwälte vom Robert-Koch-Institut, die haben sich ja hier auch immer wieder zu Wort gemeldet und die hätten nun, heißt es, glaubhaft gemacht, dass sie wegen Urlaubsabwesenheit und eines weiteren Termins verhindert sein. Und die Einarbeitung eines anderen Anwalts der 80-köpfigen Kanzlei wegen des Umfangs und der Komplexität des Prozessstoffs nicht zumutbar sei. Darüber hatten wir ja auch schon gesprochen. Und jetzt sei beabsichtigt, die Sache im Zeitraum vom 1. bis zum 19. Juli 2024 zu terminieren. Bis zum 2. Mai sollen die RKI-Anwälte zumindest mal mitteilen, wann sie in diesem Zeitraum verfügbar sind. Wahrscheinlich ist da auch gerade keiner da, oder?
Ja, also man behandelt hier im Prinzip den im Raum stehenden Vorwurf einer Massenschädigung der gesamten Weltbevölkerung. Und den kann man jetzt hier fast vergleichen von der Handhabung, als hätte jemand irgendein Simca 1100 geklaut, also ein altes Auto geklaut. Ich bin eine andere Generation, kennt wahrscheinlich gar keiner mehr. Also hier wird also wirklich im Prinzip mit einer Art und Weise taktiert, als würde es um eine Petitesse gehen. Das ist es eben halt nicht. Und das Ganze ist Tarnen, Täuschen und Verschleiern. Und das ist mittlerweile genau Usus und das funktioniert im Zusammenhang, das kann ich nicht anders interpretieren, mit der Justiz, mit den Anwälten, mit den entsprechenden Medien, die das Ganze natürlich mit unterstützen und diese Dinge gar nicht aufdecken. Und man weiß natürlich auch, wie viele Hunderte von Milliarden verdient wurde mit dieser ganzen Corona-Aktion, mit dieser ganzen Impfgeschichte, mit den ganzen Masken und den Provisionen, die Abgeordnete abkassiert haben. Das ist ja alles bekannt. Insofern können natürlich die großen Nutznießer natürlich auch über welche Quersubventionierung auch immer, ich sage mal, die besten Anwälte nutzen und da entsprechend auch immer noch Einfluss nehmen. Für mich klingt das Ganze wie ein Riesensumpf, der da immer deutlicher nach oben kommt.
Ach, wenn du gerade beim Sumpf bist, dann lass uns doch beim Thema bleiben, denn wir wollen jetzt sprechen über die WHO, über den WHO-Pandemievertrag, Andreas, und die internationalen Gesundheitsvorschriften, die ja im Mai, also im nächsten Monat in diesem Jahr, unter Dach und Fach gebracht werden sollen, damit also, wir haben es schon so oft berichtet, eine Art, sind meine Worte, globale Machtherrschaft über die Welt verhängt werden kann von Seiten der WHO. Jetzt haben wir in den letzten Monaten erkennen können, dass die WHO offenbar unter Druck geraten ist, denn es gibt viele Länder, die sich da rausziehen, die sagen, wir unterschreiben das nicht. Sind viele afrikanische Staaten dabei, aber auch viele andere Länder in Südamerika und eventuell ist es auch Russland, die das nicht mitmachen werden. Das weiß man noch nicht genau. Und viele sind jetzt schon ganz glücklich darüber. Sagen, naja, gut, dann sind wir gerade noch mal vielleicht ungeschoren davon gekommen. Nun scheint das aber nicht ganz so zu sein, denn wir finden auf der Seite der tkp.at aktuell einen ziemlich aufrüttelnden Artikel zu einem massiven Vorstoß in Sachen WHO-Reform und Pandemievertrag. Dort heißt es, auch wenn die WHO-Reform scheitern sollte, haben die USA ihre Strategie zur globalen Pandemievorsorge herausgegeben. Es sind unfassbare Aussagen, die in Verbindung mit der Biodefense-Abteilung des Verteidigungsministeriums veröffentlicht werden. Und demnach wird die nächste Pandemie und die nächste Klimakrise mit dem Plan zur militärischen Operation erklärt. Wie würdest du das einordnen?
Wir gehen ja von einem emotionales Thema hier für mich ins nächste rein, aber ich versuche das so sachlich wie möglich, aber trotzdem in der Sache klar, jetzt zu diskutieren. Also wir sehen hier aus meiner Sicht den Plan einer diktatorischen Übernahme der Staaten durch private Ultrareiche, die sich gern hinter dem Begriff Philanthropen verstecken. Diese spezielle Gruppe von nur wenigen Menschen, die meines Erachtens weit unter 0,1% der Menschen auf der Erde ausmachen, so viele Gates und Soros gibt es einfach nicht, haben mit ihren Ministerien, die haben ja eigene Ministerien, die natürlich nicht unter dem Begriff Ministerium auftauchen, sondern unter dem Verschleierungsbegriff NGO nach außen wirken. Und damit ist eine neue Qualität der Macht erreicht. Diese NGOs, die wir haben, sind Art Ministerien des Reichtums. Zumindest glauben sie das, dass das eben halt dazu dient, ihre Macht komplett zu übernehmen auf dieser Welt. Und dieser gewollte Totalitarismus, der wird Tag für Tag aus meiner Sicht sichtbarer.
Man könnte ja dann fast interpretieren, dass es hier um eine Art WHO-Reform ohne WHO geht. In der Presseerklärung des Weißen Hauses nach der Unterzeichnung des Vertrags wurden 3 Punkte hervorgehoben, für welche die neue Strategie dienen soll. Da ist zuerst die Stärkung in Anführung bilateraler Partnerschaften für die globalen Gesundheitssicherheitskapazitäten. Diesen Begriff Gesundheitssicherheit kennen wir ja seit der Covid-Politik als ja, war eine Art Standardformel. Die US-Regierung, heißt es, arbeite mit 50 Ländern und regionalen Einrichtungen zu diesem Zweck zusammen. Ich ahne schon, wer dazugehört. Das Außenministerium würde zudem daran arbeiten, die Fortschritte im Bereich der Gesundheitssicherheit in weiteren 50 Ländern zu fördern. Ja, wer braucht da noch eine WHO-Reform, wenn die USA Staatsstrukturen bereits die Führung bei der Pandemieprävention übernommen haben? Wie passt das denn zu deiner Argumentation, Andreas, wenn NGOs wie zum Beispiel die WHO nach diesen Aussagen des Weißen Hauses gar keine wesentliche Rolle mehr spielt?
Naja, man stellt zumindest in den Raum, dass die WHO ausgedient haben könnte, aber die WHO ist ja nur ein Vehikel der großen Pharmaindustrie und aus diesem Grunde spielt die dann irgendwann keine Rolle mehr. Wichtig ist, dass die Macht erhalten bleibt. An diesen ganzen Aussagen des Weißen Hauses, da erkennt man ja die tatsächlichen Machtstrukturen der Privatiers, von denen ich immer wieder rede. Das ist keine so Geschichte, da sind die Bösen mit der Zigarre, die alles steuern, aber es ist eben halt eine Umverteilungsorgie, die stattfindet. Und die WHO, die ist eben halt auch nur ein Vehikel und hat irgendwann ausgedient. Die spielt überhaupt keine Rolle. Es geht nicht um die Gesundheit, es geht um die Machttransporte. Wir sehen ja jetzt schon, wie die WHO in die Kritik gekommen ist, hast du gerade schon gesagt. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Bill und Melinda Gates Stiftung, aber auch die internationale wie heißt die, Impfallianz, die Gavi, eine unmittelbare Macht auf die WHO ausübt. Man fragt sich überhaupt, wie geht das überhaupt? Dafür wurde meines Erachtens diese temporäre Organisation WHO überhaupt geschaffen. Mit dieser Art der Nichtregierungsorganisation, egal ob WHO, WTO, also World Trade Organization, also Welthandelsorganisation, IWF, auch die EU und so weiter, macht man aus meiner Sicht aus den Staatsführern Marionetten. Und zwar ganz egal, ob sie nun im Weißen Haus sitzen, im Bundeskanzleramt oder im Élysée-Palast. Wir sehen aber auch spätestens seit der Corona-Inszenierung, dass sich die Führer oberhalb der politischen Repräsentanten wie Kanzler und Präsidenten immer öfter sogar direkt zeigen. Denken wir an den legendären Auftritt von Bill Gates in den Tagesthemen, das war ja fast eine Sondersendung, wo er ankündigte, dass wir 7 Milliarden Menschen durchimpfen werden. Er sagte dabei übrigens gar nicht, wer wir ist, aber man konnte an dieser fast schon Sondersendung für Gates im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wohlgemerkt erkennen, dass wir es mit einem unmittelbaren Machthaber zu tun haben. Aus welchem Grunde wird er sonst reingebracht? Frau von der Leyen hat ihn ja sogar im Rahmen eines Fernsehauftritts als ihren Führer bezeichnet. Ich meine, das sind keine Petitessen mehr, es tut mir leid.
Andreas, Machthaber ist ein guter Begriff. Das ist gerade bei mir richtig reingegangen, denn Bill Gates hat ja anscheinend wirklich eine unbegrenzte Macht, was diese Auftritte, Einsätze, Bestimmungen und auch Diktionen angeht, denn auch diese Hammer-and-Dance-Papiere und so weiter kommen ja aus dieser Richtung, sagen wir mal ganz vorsichtig. Und
Absolut.
da ist der Begriff Machthaber wirklich sehr spannend. Danke dir.
Ja, wie will man es denn sonst begründen, auch, dass einfach eine Privatperson, die nur über viel Geld verfügt, im Fernsehen Sondersendungen bekommt und dann die politischen Agenten dann verkünden darf? Das ist doch Macht.
Lass uns mal hier in das Papier reinschauen. Die offizielle US-Regierung, die will jetzt bis zum Mai in diesem Jahr wörtlich die Finanzierung und Führungsstärke zur Erreichung von Gesundheitssicherheit durchbringen. Ich meine, das ist nicht ganz einfach, was sie sich da vornehmen, denn Amerika wird immer roter. Also wenn man sich die Bundesstaaten anschaut, die republikanisch orientiert sind, die sind inzwischen in der Überzahl. Aber trotzdem, sie versuchen es. Vielleicht ist es auch einfach ein letzter hilfloser Versuch. Der Wortlaut lautet aus dem Weißen Haus, das lese ich euch mal kurz vor. Das Büro für globale Gesundheitssicherheit und Diplomatie leitet die Bemühungen des Außenministeriums um den Pandemiefonds in Abstimmung mit dem US-Finanzministerium. Seit seiner Einrichtung im September 2022 hat der Pandemiefonds Zuschüsse in Höhe von 338 Millionen US-Dollar für 37 Länder bereitgestellt. Und in diesem Jahr werden weitere 500 Millionen Dollar bereitgestellt.
Naja, und die private oligarchische Macht wird spätestens auch hier wieder deutlich. Man erkennt aus meiner Sicht ziemlich klar, wie das private Machtgefüge ihre eigenen Mittel längst nicht mehr verbraucht. Das wird auf Staat umgedreht. Die Milliardäre haben ja ein sehr intelligentes System geschaffen. Sie nutzen ihre eigenen Vermögen eigentlich nur noch für Anschubfinanzierung, wobei dann der Staat aus meiner Sicht diktierte Entscheidungen einen schnellen, rentablen Rückfluss an die Investoren bewerkstelligt. Die Entscheidungen müssen sie führen, offenbar. Mit gigantischen Renditen natürlich. Das ist mein Verdacht. Denken wir an die sogenannten Impfkampagnenpolitik bei der ominösen Corona-Pandemie, die die ja wirklich größte Umverteilungsorgie von Volksvermögen, übrigens weltweit, in die Taschen der Privatiers gezaubert hat. Das ist ja das Ergebnis dieser gesamten Corona. Die Menschen sind auf der Strecke geblieben, die Wirtschaft ist zusammengebrochen und die Privatiers haben Hunderte von Milliarden einkassiert. Das ist die Realität. Es befinden sich die politischen Staatsführer gewissermaßen im Schwitzkasten dieses Kapitals und finanzieren die Machtübernahme dann ihrer Gönner aus den Steuergeldern. Die Politiker werden also quasi über den Tisch gezogen, wobei sie dann die Reibung offenbar noch als Nestwärme interpretieren.
Ich muss dich mal wieder ein bisschen runterholen, Andreas, um nämlich doch bei diesem ziemlich gewaltigen aktuellen Vorgang in den USA zu bleiben. Das ist schon hochinteressant, was wir hier erfahren. Man will als dritten Punkt ergänzende Programme mit der Gesundheitssicherheit verknüpfen, um wörtlich die Wirkung zu maximieren. Und da heißt es im Vorwort des Strategiepapiers sinngemäß: Diese neue globale Gesundheitssicherheitsstrategie legt die Maßnahmen dar, die die Vereinigten Staaten in den nächsten 5 Jahren ergreifen werden, um die nationale Bioabwehrstrategie umzusetzen. Es geht dabei um ein parteiübergreifendes Gesetz zur globalen Gesundheitssicherheit und internationalen Pandemieprävention. Im Jahre 2023 wurde dieser Teil im Rahmen des nationalen Verteidigungsermächtigungsgesetzes verabschiedet. Wörtlich heißt es dann, durch Investitionen und die Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern werden wir unsere Kapazitäten zur Prävention, Erkennung und Reaktion auf biologische Bedrohungen weiter ausbauen, wo auch immer sie auftreten. Und wir werden mehr Unterstützung für diese Bemühungen von anderen Ländern, dem Privatsektor und der Zivilgesellschaft gewinnen, um eine langfristige Wirkung zu gewährleisten. Klingt wirklich creepy.
Ja, und die tkp.at, die berichtet in diesem Zusammenhang auch von der wörtlichen Aussage eines US-Journalisten. Der sagt wörtlich dazu: Während wir uns über den WHO-Pandemievertrag und die damit verbundenen Freiheitsbedrohungen Sorgen machen, hat die Regierung der Vereinigten Staaten einen Plan, um die Kontrolle über die globale Gesundheitssicherheitsagenda zu übernehmen, also auch ohne WHO. Sie hat 30 Milliarden Dollar, das sind 30.000 Millionen, für einen weltweiten Plan bereitgestellt, der von 70 Regierungen koordiniert wird, wobei US-Behörden wie das Gesundheitsministerium und USAID, das sind die United States Agency for International Development, dann die Führung übernehmen. Selbst wenn der WHO-Vertrag scheitert, bedeutet das nicht, dass die Machtübernahme der Pharmaindustrie damit verschwinden würde. Das heißt, wir müssen also diese WHO-Vertragsgeschichte um weitere Punkte massiv erweitern, um die gesamte Größenordnung zu erfassen, aus meiner Sicht.
Also ich ahne, wer da im Gleichschritt in der ersten Reihe mitmarschiert, direkt aus Berlin. Und also ich denke mal, Deutschland wird komplett dabei sein. Und die Gefahren, die hier wirklich dann zu Tage treten können für zumindest die westliche Weltgemeinschaft, die wird auch bewertet von einem anderen Journalisten, der heißt Frank Bergmann. Der sagt, dass die Strategie von ähnlichen Playern geführt wird, die auch in der WHO etwas zu sagen haben. Etwa, aha, die Gates-Impfallianz, also die Gavi-Stiftungen und Philanthropen. Und in dem Dokument werden deren finanzielle Investments hervorgehoben. Ich lese da mal kurz rein. Mit starker parteiübergreifender Unterstützung des Kongresses setzen wir uns auch für die Schaffung des Pandemiefonds ein, einer neuen internationalen Einrichtung, die bereits 2 Milliarden Dollar an Finanzmitteln von 27 Gebern, darunter Länder, Stiftungen und Philanthropen, zum Aufbau stärkerer globaler Gesundheitssicherheitskapazitäten mobilisiert hat. Wir arbeiten daran, lebensrettende Medikamente und Impfstoffe in gesundheitlichen Notfällen schneller verfügbar zu machen, unter anderem durch Unterstützung von Gavi, der Vaccine Alliance und der Koalition for Epidemic Preparedness Innovations. Und wir setzen uns dafür ein, dass internationale Finanzinstitutionen wie die Weltbankgruppe ihre Kreditvergabe für Pandemieprävention, Vorsorge und Bekämpfung ausweiten. Denn Gesundheitssicherheit, wirtschaftliche Sicherheit, Klimasicherheit und nationale Sicherheit hängen alle miteinander zusammen.
Ja, wir beschreiben hier wirklich einen ganz klaren Sumpf. Es sind immer dieselben Player, die letztendlich hier die gesamten weltlichen Geschicke steuern wollen. Und jetzt wird auch klar, dass der Begriff Verschwörungstheorie in diesem Zusammenhang, auch hier mit meinen Aussagen bezüglich der privaten Machtübernahme der Staatsregierungen, eindeutig durch den Begriff begründeter Verdacht ersetzt werden müsste. Es tut mir leid, das fordere ich für mich einfach ein. Es geht meines Erachtens um totalitäre private Strukturen dieser Ultravermögen, die eine offenbare Annexion des Staatsapparates USA im Visier haben. Und das könnte nur der erste Schritt sein. Übrigens, ich weiß, wie brisant das ist, was ich hier sage. Übrigens, andere Analysten, die weisen auch darauf hin, dass nicht Infektionskrankheiten eine zentrale Rolle spielen in diesem ganzen Pamphlet, sondern
Mhm.
vor allem das
Tja,
Klima. Der
genau.
Begriff Klima kommt ganze 28 Mal im Dokument vor und dieses Biodefense, also ein militärischer Begriff, der kommt 10 Mal vor. Wir sehen also hier, um was für eine Dimension es sich handelt.
Ja, das stimmt. Und es ist interessant, hier noch ein Stück weiter zu zitieren, was das Weiße Haus da fabriziert hat für die Zukunft der Menschen. Da heißt es, biologische Bedrohungen können sich auf Menschen, Tiere, Pflanzen und die Umwelt auswirken, was zu erheblichen gesundheitlichen, wirtschaftlichen, sozialen und sicherheitspolitischen Folgen führt. Daher ist es wichtig, biologischen Bedrohungen mit einem One-Health-Ansatz zu begegnen, ist ein Begriff von der WHO, der die Zusammenhänge zwischen Menschen, Tieren, Haus- und Wildtieren, Pflanzen und der Umwelt anerkennt. Bedrohungen durch Infektionskrankheiten machen nicht an Grenzen halt. Haben wir das nicht so oft schon gehört? Verstädterung, Klimawandel, Eingriffe in den Lebensraum. Wirtschaftliche Verflechtung, grüß Gott, Herr Schwab, und zunehmende Reisetätigkeit in Verbindung mit schwachen Gesundheitssystemen tragen dazu bei, dass sich Infektionskrankheiten rasch weltweit ausbreiten können. Neuartige Infektionskrankheiten, das Wiederauftreten und die Ausbreitung von einst geografisch begrenzten Infektionskrankheiten, Zoonosen und Antibiotikaresistenzen können die Reaktionskapazitäten überfordern und die Kontrolle von Ausbrüchen erschweren. Wie wir bei der Covid-19-Pandemie gesehen haben, könnte sich ein Ausbruch einer Infektionskrankheit selbst an den entlegensten Orten der Welt rasch über Ozeane und Kontinente hinweg ausbreiten und die Bevölkerung der USA und ihre Gesundheitssicherheit und ihren Wohlstand direkt beeinträchtigen. Zitat Ende, Andreas. Glaubst du, dass die Menschen das noch annehmen werden?
Also dieser komplexe Text, den du ja gerade zitiert hast, den werde ich mir selbst nachher nochmal zurückspulen und mir noch einmal anhören, weil der ist ja sehr komplex und der ist ja auch sehr bewegend und man muss da sehr genau hinhören und viele einfach strukturierte Menschen werden den auch nicht verstehen. Man macht das ja auch bewusst so und versucht nur so ein paar Kernaussagen nach dem Motto, Welt geht unter, wir müssen die Bevölkerung schützen. Das ist ja das, was übrig bleibt. Man will hier einen Wendepunkt aus meiner Sicht in der Geschichte einleiten. Das hat auch Joe Biden ausdrücklich gesagt. Für die USA scheint es weitaus angenehmer zu sein, über ihre Macht im Alleingang die ganze globale Gesundheitssicherheit anzuführen, anstatt sich auf die WHO zu konzentrieren. Man distanziert sich schon von der WHO, weil die mittlerweile aufgeflogen sind als Lobbyorganisation. Aber das ist für die anderen mittlerweile dasselbe. Das bringt ja nichts, wenn das Weiße Haus diese Lobbyorganisation jetzt übernimmt. Alleine bei diesem Thema wird klar, aus meiner Sicht, dass der Präsident im Weißen Haus auf mich eher wirkt wie ein Pharma-Referent, der seine Verkaufszahlen zu erfüllen hat. Und ich finde diese Entwicklungen mehr als nur bedenklich.
Ja, also wir bleiben natürlich an diesem wichtigen Thema dran. Wir werden euch da auch weiter informieren. Und vor allem ist es wichtig, auch in diesem Zusammenhang, ihr Lieben, stark zu bleiben, auch durch solche Meldungen sich nicht aus dem Konzept bringen zu lassen. Wir haben schon so vieles überstanden und sind dabei immer stärker geworden. Und auch eine solche Meldung, die eigentlich nur klar zeigt, wie das Ungeheuer sich langsam erhebt, um einen letzten Kampf in dieser alten Zeit nochmal auszufechten oder üben. Wir können das beobachten, können es einordnen und wissen, am Ende wird alles gut.
Absolut. Und ich muss ehrlich sagen, ich brauche nach manch unserer Sendung, nach manchen Sendungen, nach manchen Podcasts auch immer so einen kleinen Moment Ruhe, muss einmal kurz draußen tief durchatmen und dann einmal kurz beten, weil auch bei mir geht das nicht spurlos vorbei, obwohl ich natürlich weiß, dass es zu diesem jüngsten Gericht gehört und wer richtig steht, auch nichts zu befürchten hat. Aber wir sind ja auch nur Menschen und mit Emotionen behaftet und müssen das ja auch irgendwie durchbringen. Aber ich glaube, das ist auch ganz gut, dass wir hier durch unseren Podcast und durch deine meine Seite hier, Eva, natürlich auch so eine gewisse Gemeinschaft gegründet haben, die objektiv ist. Denn wir haben ja vor allem eine objektive Berichterstattung. Und ich möchte hier deutlich darauf hinweisen, dass wir die Mainstream-Medien auch in der ganzen Klarheit mit allen Aussagen auch immer wieder verbreiten, sodass die Menschen allein und eigenverantwortlich entscheiden können, ob sie das logisch und schlüssig finden oder nicht. Wir glauben eben halt an die Intelligenz und Entscheidungsfähigkeit der Menschen und an die Eigenverantwortung. Das ist wichtig. Das ist der Unterschied zu den Massenmedien.
Ja, es gibt eine ganz gute Nachricht, nicht in diesem Zusammenhang, das ist nämlich nicht der Zusammenhang, aber Andreas, ich habe gerade eben gesehen, während du noch ausgeführt hast, dass unser Buch auf dem Markt ist. Habe ich gerade gesehen. Ich habe dir das auch geschickt, kannst du gleich mal sehen. Und zwar ein Buch, das heißt Altes Wissen aus Garten und Küche. Stabil durch den Wandel mit Eva Herrmann und Andreas Popp. Erschien oder erscheint im Kopf Verlag und zwar in ungefähr einer Woche. Man kann es vorbestellen. Wir werden das nachher einstellen. Wir haben heute was zu feiern.
Und da freue ich mich wirklich sehr darüber. Es ist ja im Prinzip dein Buch. Du hast da ja unglaublich viel Wissen über die Kräuterkunde und über das wirkliche Überleben in einer Form und Art und Weise geschrieben, wie ich es selten erlebt habe. Ich hatte ja eigentlich vorher nie so diese richtige Verbindung zu diesen Dingen der Eigenversorgung. Und durch dich bin ich da natürlich sehr weit gekommen. Und ich habe natürlich ein bisschen mitgeholfen, was sehr spannend ist natürlich. Es sind sehr viele Bilder auch hier von uns dabei, auch von unserem Zuhause, von unseren Hühnern und so weiter und so fort. Also es ist auch sehr spannend zu lesen, weil dort unglaublich viele, ja, ich sage mal, Bilder und auch so ein bisschen eine Einsicht kommt, wie leben wir hier eigentlich? Auch, dass man mal erkennt, wir reden nicht nur drüber, sondern wir tun es auch.
Also es ist fast ein Bilderbuch geworden. Und zwar habe ich so in den letzten Jahren alles, was ich schön fand, was mir Spaß gemacht hat, fotografiert. Und viele von den Fotos sind in diesem Buch zu finden. Ihr seht auch auf dem Titel Andreas und mich mit dem Hündchen und frisch geerntetem Gemüse. Und ich werde euch das Buch nachher einstellen. Man kann es schon vorbestellen. Und ja, ich freue mich jetzt wirklich darüber, dass wir so ein bisschen von dem, was wir hier immer mal erwähnen, wenn wir sagen, es geht jetzt in den Garten oder die Kartoffeln pflanzen und so, dass wir davon so ein bisschen abbilden konnten. Wir haben davon abgesehen, diese Fotos in den Kanal zu stellen. Da habt ihr wenig gefunden. Viele haben immer mal wieder gesagt, oh, warum könnt ihr nicht mal ein paar Fotos machen? Das wollten wir nicht in dem Kanal machen, weil der Kanal auch für viele andere Sachen wichtig ist, nicht nur für unsere Selbstdarstellung. Aber jetzt in dem Buch hat das Ganze, finde ich, eine schöne Berechtigung. Du kennst es ja auch schon ein bisschen.
Ja, ich habe ja das Konzept gesehen, ich habe die Bilder gesehen, so die
Du hast
ersten.
mitgeschrieben.
Ja, ich habe ja auch mitgeschrieben. Ich habe natürlich über meine Hühner berichtet und wie das gelaufen ist mit meinen Hühnern und wie ich da hingekommen bin. Und ich bin ja nun letztendlich jemand, der so ja aus dem Management eines Unternehmens kommt. Ich war selbst Unternehmer und bin dann irgendwann zum Hühnerbaron hier geworden, aber wirklich zum wirklich ganz liebevollen. Denn wenn ich jetzt sehe, wir haben ja nun neben Klaus dem Hahn ja nun seinen Sohn noch dabei, das ist der George. Und da ist natürlich schon immer eine Menge zu tun. Und ich habe so viel gelernt. Lernt natürlich auch über die Tierhaltung, und zwar über eine humane oder eine wirkliche, natürliche Tierhaltung. Das macht schon wirklich großen Spaß. Und da erzähle ich eine ganze Menge. Wer also Lust hat, irgendwann mal Hühner zu haben, der kann da eine ganze Menge erfahren.
Und wer gerne Brot backen lernen möchte, erfährt das hier, denn auch aus der Brotbackküche gibt es einige Infos und Fotos und Rezepte, aber auch die Lieblingskräuter, meine 7 Lieblingskräuter, sind genau beschrieben und was man mit ihnen machen kann. Und natürlich, wenn wir einsäen wollen und so weiter. Ich werde bestimmt mal in der nächsten Zeit, wenn ich wieder daheim bin, lieber Andreas, dann werde
Ja.
ich vielleicht da mal ein bisschen für euch reinlesen und mal den einen oder anderen Podcast veröffentlichen zu diesem Buch. Auf jeden Fall habe ich mich jetzt gerade so gefreut, das zu sehen, dass ich nicht umhin kam, euch zu informieren darüber.
Das war ja auch ein langes Jahr Arbeit, ne? Das war ja wirklich über ein Jahr
Na,
Arbeit, bis man alles so zusammengewuppelt hat,
länger.
ne?
Ne,
Also
länger.
ja, ja gut, die Vorarbeiten natürlich, aber die Zusammenstellung alleine nur schon des Buches, die Entwicklung des Buches. Vorher waren natürlich noch die ganzen Sachen, die zusammengetragen werden mussten. Also ich fand das schon beeindruckend auch. Was ich übrigens sehr interessant fand, das muss ich noch ganz kurz sagen, ich habe das mal neulich hier mit einem Freund hier das Konzept durchgesehen, diese Tabelle, welche Pflanzen passen zusammen. Und das kann man so wunderbar sehen, wenn man also so versucht mal den Naturgesetzen entsprechend zu pflanzen, welche verschiedenen Pflanzen sollte man zusammenbringen und welche vertragen sich nicht. Ist ja interessant, wie die Charaktere der Pflanzen dabei auch eine Rolle spielen. Hochspannend.
Ja, genau. Also das kann man sich alles aneignen. Auch übrigens, es ist wirklich wichtig, dass ich das auch nochmal sage. Als ich nach Kanada ausgewandert bin, weil der Herr Popp mich gefragt hat, ob ich dazu Lust hätte, hatte ich von all diesen Themen keine Ahnung. Ich war zwar als Kind im Garten dabei, aber primär um Unkraut zu zupfen
Kenne ich.
oder anschließend Möhren zu schälen, damit sie eingemacht werden konnten. Die wurden dann bis zur Bewusstlosigkeit eingekocht. Da war, glaube ich, nicht ein einziges Vitamin mehr dabei. Aber Hauptsache, man hatte was so in der Nachkriegszeit zu essen. Und man kann sich die Dinge aneignen, und zwar relativ schnell. Und wer am Anfang Misserfolge hat, der kann nur daraus lernen. Man kann so viel daraus lernen, wenn etwas nicht gedeiht. By the way, Andreas, hat sich da was getan mit den Zöglingen, die du jeden Tag gießt?
Ja, es geht so ganz langsam in Gang. Ich bin ja jetzt dabei, wo du weg bist und muss ja nicht nur Hühner und Fische füttern und so weiter, sondern natürlich auch noch mich um deine Pflanzen und Zöglinge kümmern. Und es geht so langsam los. Ich muss genau aufpassen, dass ich sie nicht überwässer, dass das immer genau gleich bleibt. Also die Sprösslinge kommen langsam hoch. Ich werde dir nachher mal ein paar Fotos schicken
Bitte.
und dann geht es vorwärts. Also ich bin da guter Dinge, aber ich verstehe einfach zu wenig davon und mache so ein bisschen stumpf das, was du mir gesagt hast.
Ja, und immer wieder wichtig, wenn ihr, das findet ihr aber auch in dem Buch, wenn ihr eine gute Stelle habt, wo Ackerschachtelhalm wächst, ist jetzt gar nichts Politisches hier im Moment, aber es hat sich gerade so ergeben, erstmal checken, ob es Sumpfschachtelhalm oder Ackerschachtelhalm ist. Da findet man im Netz, aber auch in meinem Buch die entsprechenden Unterschiede. Das hat was mit dem Abstand der einzelnen Arme, der Ärmchen von diesem Ackerschachtelhalm zu einem lilafarbenen Ring, der sich da befindet, zu tun. Kann man ganz leicht erkennen. Und wenn ihr so eine Stelle findet, dann dankt den Wesenhaften, während ihr Ackerschachtelhalm sammelt. Und ich habe auch in dem Buch beschrieben, wie man einen Ackerschachtelhalm-Sud kocht. Und
Genau.
dieser Sud, wenn man den einkocht, der hält ein Jahr. Also mindestens wahrscheinlich auch 2 Jahre. Wenn ihr den verdünnt 1:5 mit Wasser, könnt ihr, wenn ihr Trauermücken oder Spinnmilben oder so etwas habt, könnt ihr die einsprühen und ihr könnt auf völlig natürliche Weise sogenannte Schädlinge, sogenanntes Ungeziefer, das ja doch immer einen Nutzen hat, loswerden. All diese Sachen habe ich mir selber erarbeitet. Und wenn man dann erkennt, dass es funktioniert, dann sind das, egal wo man die Information her hat, eigene Erfolge. Und das macht einen echt stark und froh. Ja, also bis
Also
dahin.
Ackerschachtelhalm kannte ich überhaupt nicht und jetzt laufe ich ja selbst jeden Tag mit Ackerschachtelhalmsud rum, um diese Blätter zu besprühen, die du mir genannt hattest. Also es ist schon interessant. Ich bin ja mittlerweile, also dass ich da nochmal hinkomme, das hätte ich auch nicht geglaubt.
Ja,
Aber gut.
weil das dieser Ackerschachtelhalmsud ist eine super Prävention auch. Wenn man da einmal in der Woche über die ganzen Pflanzen geht, die da gedeihen sollen, dann trauen sich diese Spinnmilben und so ein Zeugs erst gar nicht her. Jetzt wollen wir aber doch noch das eine oder andere Thema schnell machen, nämlich Andreas, wir gehen jetzt dahin, wo wir eigentlich angefangen hätten, nach einer Dreiviertelstunde. Und zwar gibt es eine Meldung heute bei der Bild, und da heißt es, dass Volkswagen seine Leute loswerden will und zu diesem Zwecke riesenhohe Abfindungen an diese Menschen bezahlt. Und diese internen Details, die sind jetzt im Zuge eines Sparprogramms bekannt gegeben worden. Beschäftigte der höchsten Tarifgruppe mit mehr als 20 Jahren Betriebszugehörigkeit, heißt es, können bis zu 450.000 € Abfindung erhalten. Das berichtet das Handelsblatt und auch die Wirtschaftswoche. Das ist auch bestätigt worden, dass da in diesem Zuge etwas im Gange ist. Und außerdem könnten Beschäftigte zwischen, je nach Entgeltgruppe, zwischen 26.700 € und 407.000 € erhalten, wenn sie freiwillig gehen. Dazu kommt noch eine Turboprämie von 50.000 € für alle, die länger als 5 Jahre bei VW arbeiten und sich bis Ende Mai mit dem Unternehmen auf einen Aufhebungsvertrag einigen. Andreas, für mich erscheint das neben all den Meldungen, die wir über VW gerade so konsumieren, nämlich große Schwierigkeiten, alles ganz besonders heikel, die ganze Situation, alles sitzt schon in China. Eine ganz außergewöhnlich merkwürdige Angelegenheit. Wann macht man denn sowas? Wann entscheidet man das?
Also man entscheidet ja nicht nur, dass man die teuren Mitarbeiter los wird, sondern vor allem auch die alten Profis, die was drauf haben. Das heißt, die qualitativ hochwertigen. Wenn einer 20 Jahre bei VW arbeitet und dort eine gute Position hat, dann auch deshalb, weil er eben halt ein wirklich guter Experte ist. Und das ist das wichtigste Kapital im bei den Stakeholdern, wo auch die Mitarbeiter eine Rolle spielen, nicht nur die Shareholder. Wir sehen anhand dieser Entwicklung, dass auch Herr Schwab hier mit seiner WEF lügt, indem er sagt nach dem Motto, wir wollen ja, dass alle zufrieden sind, sowohl die Mitarbeiter und so weiter. Nein, VW steht das Wasser bis zum Hals. Das kann man hier deutlich erkennen. Und wenn Sie sich jetzt im Prinzip von Ihren absoluten Spezialisten, die Sie haben, die alteingesessenen Mitarbeiter trennen müssen, dann weiß man, dass hier der Konzern in Deutschland vermutlich rückgebaut wird oder sogar abgeschafft wird. Das ist also meine ganz klare Diagnose dazu. Es ist so schwer, heute gute Mitarbeiter zu finden und ausgerechnet sich von den Ältesten zu verabschieden. Diese 450.000, die man da auslobt, das klingt natürlich viel. Die Mitarbeiter müssen dafür natürlich auch noch Steuern bezahlen. Mich würde nicht wundern, wenn da irgendwelche Steuern sogar an VW wieder zurückfließen, um das noch mit zu unterstützen. Denn das ist ja die Deindustrialisierung. Das ist eine Verschwörungstheorie jetzt natürlich, ganz klar. Aber wir dürfen nicht vergessen, das klingt jetzt ganz viel. Aber wenn einer ein Gehalt hat von 80 oder 90.000 Euro und der ist jetzt 20 Jahre dabei und hat mit 20 angefangen, dann ist der jetzt gerade 40 Jahre alt. Und wenn der noch 25 Jahre arbeiten würde bei VW, dann würde er weitaus mehr bekommen, als man jetzt mit dieser Abfindung natürlich versucht, da ihn da zu locken.
Ja gut, er kann ja dann auch woanders wieder anfangen. Also es ist zumindest,
Ja, wo denn? Wo denn?
aha, eine gute Frage. Also auf jeden Fall hat sich Ende vergangenen Jahres der VW-Konzernvorstand mit dem großen Betriebsrat auf ein milliardenschweres Sparpaket geeinigt. Umfang 2024 bis zu 4 Milliarden Euro. Bis 2026 sollen es 10 Milliarden Euro werden. Man hatte da lange gerungen. Und also für mich hat das fast schon so, es wird so ein finales Gefühl vermittelt.
Ja, das ist das Problem. Wenn der Volkswagen-Konzern tatsächlich in Deutschland abgeschafft wird oder sich aus Deutschland verabschiedet und dann in ein anderes Land geht, was natürlich auch eine Möglichkeit ist, auf jeden Fall ist dieses große Vorzeigeunternehmen der Welt im Automobilbau jetzt ganz eindeutig sturmreif geschossen worden durch diesen Wirtschaftskrieg. Dieser Sanktionskrieg gegen Russland ist ja lächerlich gegenüber dem Sanktionskrieg, den man aus USA gegen Europa fährt. Das ist ja, vor allem hat das in Europa Wirkung und in Russland steigt die Wirtschaft. Das ist alles eine so absurde Geschichte, die man kaum noch begreifen kann. Ja, ich gehe davon aus, dass Volkswagen so langsam der Geschichte angehören wird, vielleicht noch irgendwo eine Nebenbeifirma sein wird.
Und die nächste Meldung, die ist Ja, was soll man dazu sagen? Die kommt von News. Es ist ein Kommentar von dem Redakteur Louis Hagen. Und der schreibt schon in der Überschrift: Kein Mensch im Land versteht, wenn die Geisterbahn an 42.000 Mitarbeiter Erfolgsprämien bezahlt. Und da schreibt er, schildert er mal so das Bahnfahren. Du kommst in den Zug, freust dich, oh, nur 10 Minuten Verspätung, das geht ja. Jemand sitzt auf deinem Platz, will auch nicht runter, längere Diskussion, ah, der war im falschen Abteil. Du bist immer noch gut gelaunt, früh aufgestanden, willst als erstes mal Hände waschen, Klo verstopft. Du sagst es einem Zugmitarbeiter, der sagt, ich bin nicht zuständig. Dann will man ins Bordrestaurant, ist geschlossen. Im Bordbistro will er was essen. Wir haben nichts mehr, ist zu wenig geliefert worden und so weiter. Er schildert so einen ziemlich typischen Tag in der Bahn. Und er sagt, du brauchst einfach Humor, um das alles zu überstehen, wenn die Waggons ausfallen, wenn es deinen Sitzplatz nicht mehr gibt. Also, wenn du im Galopp mit Koffer hinten dran den Lokomotivführer mit Handzeichen anbettelst, dich noch mitzunehmen und so weiter. Und er sagt, aber am meisten Humor brauchst du, armer Bahnfahrer, wenn du das Folgende liest. Die Deutsche Bahn will ihren 42.000 Beschäftigten eine Erfolgsbeteiligung für das vergangene Jahr zahlen. Nach Recherchen des NDR sollen die Boni in Gesamthöhe eines mittleren dreistelligen Millionenbetrags Ende April ausgezahlt werden. Dabei hatte die Deutsche Bahn im vergangenen Jahr einen Verlust von 2,4 Milliarden Euro verbucht. Profitieren sollen davon rund 34.700 Tarifbeschäftigte, 4.100 leitende Angestellte und 3.400 außertarifliche Beschäftigte der Deutschen Bahn AG. Dein Kommentar, Herr Popp?
Naja, also ich meine, das liegt auf der Hand. Es ist ja nicht nur, dass die Kunden leiden bei der Deutschen Bahn, sondern die Mitarbeiter auch, um da mal eine Lanze für zu brechen. Die Mitarbeiter, die haben mit Sicherheit auch die Faxen so dicke. Wenn man sagt, man ist bei der Deutschen Bahn, dann kriegt man doch nur noch dumme Sprüche. Ach, ihr seid es, seid ihr irgendwann mal pünktlich und man bekommt ja nur so etwas. Das Zweite, alleine das Zugpersonal, die da mit dabei sind, wenn ich mir vorstelle, dass die morgens zur Arbeit gehen, ich möchte nicht wissen, wie viele da psychisch angeschlagen sind, weil sie auch Angst haben müssen vor Gewalt in Zügen. Das ist ja heute eine völlig andere Welt, als es vor 10 Jahren beispielsweise der Fall war. Dann muss man die Leute natürlich auch irgendwie halten. Das ist hier das Gegenteil von dem, was eben bei VW läuft. Der Individualverkehr soll ja abgeschafft werden, der Massenverkehr soll erhalten werden. Zumindest soll es so aussehen, als ob. Und dazu muss man die Leute halten, weil sonst viele Mitarbeiter auch irgendwann sagen, ich streiche jetzt die Segel und verschwinde hier einfach, weil es nicht mehr auszuhalten ist. Ich kenne viele Mitarbeiter bei der Deutschen Bahn, übrigens auch in Führungsetagen. Die Stimmung dort von den Führungsetagen bis in die untersten Annalen, um es mal wirklich ein bisschen provokant auszudrücken, ist dramatisch schlecht.
Jetzt möchte ich dich noch ganz kurz am Ende dieser Sendung mit einem Thema konfrontieren. Das ist mir in den letzten Tagen mehrmals untergekommen. Aus verschiedenen Ländern kam die Nachricht, dass immer mehr Menschen in Notaufnahmen landen, weil der Wüstenstaub den Himmel, jetzt zum Beispiel über Athen in Griechenland, aber auch über Kreta, orange färbt. Und da heißt es zum Beispiel beim ZDF, aus Afrika über das Mittelmeer gewehter Saharastaub hat dem Himmel über Südgriechenland am Dienstag, also gestern, einen gespenstisch orangenen Farbton gegeben. Im Laufe des Tages färbte sich der Himmel wegen des Staubs tiefrot und besorgte neben starken Atembeschwerden auch eine schummrige, bedrückende Atmosphäre. Und Andreas, es heißt auch, die Notaufnahmen seien zum Teil überfüllt, dem Menschen gehe es schlecht. Hat es das früher schon mal in dem Maße gegeben? Also ich kann mich erinnern, ja, aber es war immer nur etwas ganz schnell Vorübergehendes und das Thema hier zieht sich ja seit Wochen. Ich habe vor 3 oder 4 Wochen habe ich mit Bekannten aus der Schweiz gesprochen, die gesagt haben, da ist der Sahara-Staub gelandet. Weißt du über das Thema ein bisschen mehr?
Also es ist interessant, dass du das jetzt ansprichst, weil da hatten wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ich momentan mit mehreren Experten und Wissenschaftlern genau mit diesem Thema mich beschäftige. Wo kommt plötzlich dieses besondere Phänomen her? Auch diese mediale Begleitung, dass das 5 bis 15 Mal überhaupt im Jahr entsteht. Man muss wissen, dass die Sahara zu 80% aus Felswüste besteht und nur zu 20% überhaupt aus Sand. Und jetzt müsste man ausholen und ich bin daran. Ich versuche es ganz kurz. Was ist überhaupt Sand? Die Definition von Sand ist hochkomplex. Es ist viel, viel gröber, als wenn ich mich mit den menschlichen Haaren beschäftige. Es gibt ja Haare, es gibt Borsten, es gibt Felle, es gibt auch Haare an Pflanzenblättern zum Beispiel. Alles das sind verschiedene Haare, aber es gibt viel mehr Arten von Sand. Wenn man sich damit beschäftigt, es gibt feinen Sand, groben Sand, ganz groben, es gibt Kies, es gibt Staub, es gibt Felsen, es gibt Geröll, es gibt so unglaublich viele Sorten und dann gibt es auch verschiedene Oberflächen. Die Oberfläche des Saharasandes ist ja so, weil er ständig durch Wind transportiert wird, dass er sich abrundet, dadurch, dass er ständig gereibt wird. Das sind wie kleine Murmeln, die da quasi kugeln. Deshalb kann man die auch für den Bau von Häusern nicht nutzen. Viele fragen sich, wie kann es sein, dass man in Dubai, um die Hotels zu bauen, um den Zement anzumischen, den Sand hat aus Holland kommen lassen mit großen Schiffen, obwohl sie ja überall Sand haben. Der Sand dort in Dubai ist nicht verwendbar, weil der Sand in Holland, hier oben, also in Norddeutschland zum Beispiel oder überhaupt in Europa, der hat eine zackige Struktur von außen und kann damit auch verkleben, wenn man ihn mit entsprechenden Kalk und Mitteln zusammenbringt. Das geht bei den Kugeln nicht. So, lange Rede, kurzer Sinn. Die Frage, die sich für mich stellt oder für uns jetzt stellt, und da sind viele Wissenschaftler ernsthaft dabei, ist es überhaupt möglich, anhand des Windatlas, es gibt ja Windatlanten, wo die gesamten Windströmungen geklärt werden, und auf der anderen Seite auch, wie viel Wind braucht man, um überhaupt diesen Staub nach oben zu bringen? Welche Stärke hat der Staub? Also wie grob ist die Körnung? Kann man ihn überhaupt noch spüren, wenn man ihn zwischen Daumen und Zeigefinger, da ist man ja sehr sensibel, kann man noch spüren, dass es überhaupt eine Körnung ist? Und das ist ja jetzt schon fast eine Art Schmierfilm, den man da jetzt erkennt. Und warum kommt der Sand überall so gleichmäßig runter? Normalerweise müsste ja, wenn der Wind nachlässt, dieser Sand, der muss ja über die Alpen in 4.500 Meter Höhe rüber transportiert werden und kommt dann interessanterweise gleichmäßig runter, egal ob in Marseille oder in Hamburg. Wir haben fast überall gleiche Staubschichten. Eigentlich müsste der gröbere Sand ja eher runterkommen, also müssten die unterschiedlichen Konsistenzen da sein. Ich beschäftige mich gerade damit. Es steht ein Verschwörungsverdacht im Raum, dass es sich auch ein Stück weit um ein Geoengineering handeln könnte. Und natürlich auch passt es sehr gut natürlich als Ablenkungsmanöver, wenn die Leute alle sterben, dass es wieder nicht die Impfung gewesen sein kann, sondern jetzt ist es der Saharasand. Ich bleibe daran, ich arbeite da gerade mit mehreren Menschen dran. Es ist ein unerschöpfliches Thema und vor allem ist das ein Riesenfass, was man aufmacht, wenn sich das tatsächlich so als das herausstellt, wonach es aussehen könnte. Ich bleibe im Konjunktiv, dann wird da eine große Geschichte auf uns zukommen und ich bin da mit mehreren Wissenschaftlern in Kontakt. Gib mir da noch ein paar Wochen Zeit, die brauche ich noch, bis wir diese ganzen Sachen auch mikroskopisch untersucht haben. Ich habe gerade mit zwei Wissenschaftlern gesprochen, die den Sand von verschiedenen Orten mikroskopisch genau untersuchen oder auch diesen sogenannten Staub. Was da in den Medien erklärt wird, da sind mehr Fragezeichen dran als Antworten.
Da
Das ist
wird ja
einfach.
gar nichts erklärt, Andreas. Das wird ja einfach nur gemeldet und es heißt, es treibt, der Sahara-Staub treibt die Menschen in die Krankenhäuser. Und ich habe zum Beispiel hier eine Meldung von der Bild, da steht, wie entsteht Sahara-Staub? Und da wird erklärt, das Wetterphänomen entsteht, wenn Winde gewaltige Mengen Sand in der Wüste Nordafrikas aufwirbeln. Die Partikel steigen bis zu 5 Kilometer in die Atmosphäre und können dort bis zu einem halben Jahr schweben. Bei gewissen Wetterlagen wird der Staub dann innerhalb weniger Tage bis nach Europa getragen, vor allem zwischen März und Juni sowie zwischen Oktober und November. Und das passiere, heißt es, zwischen 5 und 15 Mal im Jahr.
Es ist interessant, diese Argumentation, wenn ich mir die Windatlanten ansehe, welche Windrichtung es gibt, die Wirbelungen, die es gibt. Ich habe mir gestern mit zwei Wissenschaftlern sehr lange die gesamten Windstrukturen und Richtungen und Wirbel angesehen. Denn wir haben ja ein Problem, die Karte ist ja flach und die Erde ist nun mal gewölbt. Und wenn wir beispielsweise ein Koordinatenkreuz auf eine Folie malen, einfach ein Kreuz malen und wir würden dieses Koordinatenkreuz über diesen Globus rüberziehen, dann würden diese Geraden zu einer krummen Linie verschmelzen. Und deshalb muss das erstmal wieder so ein bisschen rausgerechnet werden, wie die Windströmungen tatsächlich wirken gegenüber dem, was uns da teilweise verkauft wird. Klingt ein bisschen sibyllinisch, was ich jetzt sage, ist eben halt sehr komplex und ich bin kein Meteorologenphysiker, also Atmosphärenphysiker, das muss man auch ganz klar sagen. Und eigentlich müsste der Hauptschwerpunkt tatsächlich in Griechenland sein. Das würde dem entsprechen, was die Windrichtungen vorgeben, zumindest nach einer ersten Augenscheinnahme, dass es da oben in Europa ankommt, wie in Deutschland in großen Massen, ist eigentlich sehr ungewöhnlich, weil da sind die Windströmungen gar nicht entsprechend so. Und das nächste ist, dass man unglaublich viel Wind braucht, um diese Partikel auf diese gigantische Höhe von 5 Kilometern erstmal hochzubringen. Und um sie dann zu transportieren, brauchen wir ja auch einen ständigen weiteren Wind, der sie auch oben hält. Denn wenn der Wind ablässt, senken sie sich wieder ab. Oder wenn es regnet, dann fällt es eben halt wieder runter. Und da sind so viele Fragen noch. Und da wird mir viel zu wenig argumentiert, sondern es werden einfach nur so Zusammenhänge erklärt nach üblichen Muster, wie wir es auch von der IPCC kennen, anhand irgendwelcher Modelle. Ich will das nicht ausschließen, dass es sich nicht einmal um Sahara-Sand handelt, aber das ist einfach noch viel zu früh. Ich kann es einfach noch nicht sagen. Ich will mich da nicht zu weit rauswagen, weil wir sind da jetzt seit 2 Wochen dran. Und sind immer noch in den Anfängen dabei, weil wir gemerkt haben, wie komplex dieses Thema ist. Also so simpel, wie es da die Bild beschreibt, ist es dann auch nicht.
Dazu passt, wir werden morgen eine Doku veröffentlichen, eine zusammengefasste Doku aus dem US-Fernsehen, und zwar zum Thema Chemtrails. Und da wird gesprochen von einem leisen Angriff auf die Menschheit. Da wird beleuchtet eine globale Agenda, die hinter der Wettermanipulation stecken könnte. Also Andreas, der Wetterkrieg, der ist ausgebrochen. Global setzt er die Menschen unter Druck. Und das ist ja eventuell ein noch nicht ausreichend beleuchteter Zweig der Kriegsführung.
Definitiv. Man spricht ja jetzt auch offiziell von den Behörden darüber, dass man durch diese Geoengineering Möglichkeiten, um den angeblichen Klimaerwärmungswandel zu verhindern, dass der Himmel in Zukunft nicht mehr blau sein wird, sondern er wird dann ein bisschen milchiger werden. Habe
Ja,
ich
ist er
gerade
ja schon.
gelesen. Ja, ist genau, das stimmt schon. Es wird jetzt das argumentiert, was man schon seit 20 Jahren eventuell macht. Als ich 2004 mein Buch Matrix-Syndrom geschrieben habe, da habe ich mich mit dem Thema Chemtrails beschäftigt und habe mir in USA die Zusammensetzung der Chemtrails besorgt und die haben sie mir einfach zugeschickt und ich hatte sie veröffentlicht, interessanterweise. Und danach, als das dann plötzlich publik wurde, das Thema, da wurde es als Verschwörungstheorie abgetan und man sagt, das ist dummes Zeug, das hat es nicht gegeben. Heute wissen wir, dass es das gibt. Heute lesen wir, dass in Dubai Überschwemmungen sind und die Autos dort absaufen, weil man da rumexperimentiert mit irgendwelchen Patenten, die man gekauft hat in Sachen Geoengineering. Es ist eine unglaubliche Belügung der Menschen und ich glaube, dieser Sumpf kommt auch noch mit nach oben. Aber eins ist auch die gute Nachricht. Die Erde und die Naturgesetze funktionieren 100% perfekt. Und die Erde regelt sowohl eine Klimaerwärmung als auch eine Klimaabkühlung. Das ist nichts, womit die Erde nicht fertig werden würde. Überhaupt nicht. Und wenn ich diesen Unsinn sehe, dass die Erde jetzt in einer Erwärmung verglüht und dieselben Leute zum Teil noch in den 70er Jahren uns gesagt haben, wir werden jetzt in einer ewigen Eiszeit untergehen und dann werden wir alle erfrieren und den Kältetod sterben und die Erde ist damit vernichtet. Es ist einfach absurd, auf welchem Niveau das mittlerweile läuft. Und das Ganze mit der Wissenschaft angeblich.
Ja, jetzt habe ich dich gerade ganz vorsichtig und elegant
Ja,
unterbrochen, Andreas.
hast du.
Unsere Sendezeit ist nämlich vorbei. Und ich fand das da es heute wieder sehr interessant war, was du uns alles zu sagen hattest. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit deinen Hühnern. Ihr Lieben, euch wünsche ich einen schönen Tag. Ihr habt es längst gespannt. Das mit dem Abendgebet schaffe ich hier nicht. Das bekomme ich technisch nicht hin, weswegen ich euch alte Abendgebete beziehungsweise Zusammenfassungen auch heute wieder einstellen werde. Ich habe da selbst mal reingeschaut. Wir haben ja aus Abendgebeten auch Videos gemacht. Auch das kommt heute wieder rein. Und eine schöne Buchlesung über die Wesenhaften von Christopher Vasey. Aus dem wunderbaren Buch habe ich vorgelesen beziehungsweise dies eingelesen. Auch das stellen wir euch heute ein. Und ich freue mich schon auf Freitag und nächste Woche und aufs ganze Leben oder so.
In diesem Sinne, alles Liebe hier von uns.
Andreas, hab einen schönen Tag.
Du auch. Bis bald, Schatz.
Und ihr auch alle, ihr Lieben. Ciao.
Ciao, ciao. Tschüss, tschüss.